Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zum Religionen-Podcast. Wenn Sie heute Geburtstag haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ich sage das, weil heute ein religiös bedeutsamer Geburtstag im Kalender steht, nämlich der Geburtstag von Mohammed, Religionsstifter, letzter wichtigster Prophet des Islams, Gesandter Gottes. Das ist kein historisches Datum, sondern ein religiöses. Die Geburt Mohammeds, die wandert wie alle Feiertage durch den islamischen Mondkalender und das ist dieses Jahr eben der 15. September. Die Geburt Mohammeds, die wird gefeiert nicht so sehr von den Gelehrten, aber von den Gläubigen weltweit. Und unter ihnen überliefern sich auch Erzählungen um die besonderen Umstände der Geburt. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner hat hier in Deutschlandfunk Kultur diese Umstände mal zusammengetragen, als der Geburtstag Mohammeds zum letzten Mal auf Weihnachten gefallen ist, also den Geburtstag Jesu.
In der legendären, volkstümlich ausgeschmückten Erzählung von der Geburt des Propheten ist es ein bisschen ähnlich wie bei der Geburt Jesu durch Maria. Nicht, dass Mohammed eine Jungfrauengeburt gewesen ist, aber doch so, dass es Ankündigungen und Vorzeichen war, dass er gleichsam durch ein göttliches Licht mit Hilfe seines Vaters in die Gebärmutter seiner Mutter eingepflanzt wurde und all diese wundersamen Dinge.
Das sind also Überlieferungen und Traditionen, die islamische Gelehrte nicht so begeistert feiern, gerade in Ländern mit besonders strenger Ausprägung des Islams. Wir nehmen diese Geburt aber zum Anlass, in dieser Stunde mal genauer hinzuschauen auf die Zusammenhänge zwischen Geburt und Religion. Wir schauen auf ein Segensritual, das Frauen stärken soll, von dem es aber den Vorwurf gibt, dass das von Navajo geklaut worden ist. Ich rede mit einer Religionswissenschaftlerin darüber, warum sich eigentlich alle Religionen mit Geburt durchaus schwer tun. Es geht um die Frage, wenn man übers Leben nachdenkt vom Geborensein her, was ändert das eigentlich? Und wir hören einer Frau zu, bei der die Geburt kein gutes Ende genommen hat und das Kind tot zur Welt kam. Dass Geburt wichtig ist, auch für religiöse Zusammenhänge, das ist ja gar keine Frage. Es gibt unzählige Geschichten in Religionen und in Mythen von besonderen Geburten. Erstaunlich ist aber, diese Durchdringung reicht eigentlich nicht bis in den Kreissaal, bis ins Geburtshaus, bis vielleicht auch sogar ins heimische Wohnzimmer, also überall dorthin, wo tatsächlich geboren wird. Es gibt wenig Rituale für Schwangere, für Gebärende, schon gar nicht. Es besteht aber durchaus ein Bedarf. Das zeigt sich schon daran, wie erfolgreich eigentlich der säkulare Markt diese Leerstelle füllt. Also es gibt Fotoshootings mit Babybauch, es gibt schön gestaltete Tagebücher für die besonders wichtigen Momente. Das Bemalen des Bauches ist durchaus üblich oder ein Gipsabdruck davon. Schwangere suchen und finden also rituelle Unterstützung für Geburten. Manchmal allerdings werden sie an Orten fündig, die zumindest diskussionsbedürftig sind. Zum Beispiel bei indigenen Riten, die eigentlich gar nicht fürs Teilen gedacht sind. Mirjana Jandik stellt ein solches Ritual vor, die Mother's Blessings, Segen für Gebärende. Und die sind abgeleitet aus den Blessing Ways der nordamerikanischen Navajo.
Das war das Lied, das wir am Anfang gehört haben. Ja, wir sind hier bei mir zu Hause, wo die Blessing Way auch stattgefunden hat. Wir sitzen auch gerade in dem Raum. Das war ein Freitagabend. Es war noch ein bisschen kälter. Wir hatten uns Sitzkissen auf dem Boden gemacht und wir hatten das Feuer angemacht. Ich fand, bevor meine Freundinnen gekommen sind, herrschte schon so eine Atmosphäre. Also ich habe schon versucht, irgendwie so eine Atmosphäre herzustellen, wo ich mich selbst auch sehr wohl gefühlt habe.
Nadine Gänger sitzt in ihrem Esszimmer in Els.
Im wilden Westen von Luxemburg.
Sie zeigt Fotos auf ihrem Handy. Frauen sitzen in einem Kreis, das Licht ist gedämpft. Auf einem anderen sieht man ihren kugelrunden, schwangeren Bauch, auf den mit Henna gemalt wird. Es sind Fotos von einer Zeremonie im Januar, 2 Monate vor der Geburt von ihrem dritten Kind Felix. Neben Nadine Gänger sitzt Stephanie Fabri. Sie ist Doula. Das heißt, sie begleitet und unterstützt Schwangere und hat dabei vor allem deren emotionale Bedürfnisse im Blick. Fabri bietet auch sogenannte Mother's Blessings an. Wörtlich übersetzt, Segen für die Mutter.
Das ist ein uraltes Ritual zur kraftvollen Vorbereitung auf die bevorstehende Geburt und das Wochenbett. Und es ist die Frau, die halt im Mittelpunkt steht und nicht das Baby, so wie bei der Babyshower.
Die Babyshower, das ist ein Partytrend aus den USA, bei dem die werdende Mutter Geschenke für das Baby bekommt. Über Mother's Blessings sagt Stephanie Fabry:
Es geht eigentlich darum, die werdende Mutter in ihrer Weiblichkeit und auch in ihrer Gebärfähigkeit zu segnen, zu ehren und auch zu kräftigen.
Geburten werden als die intensivsten Erfahrungen im menschlichen Leben beschrieben. Manche nehmen dafür auch an Geburtsvorbereitungskursen teil. Aber auch die können nicht immer verhindern, dass sich werdende Mütter dann alleine fühlen oder sogar Gewalt in der Geburtshilfe erleben. Das zeigen Studien. Auch Nadine Gänger hat bei ihren ersten Geburten diese Erfahrungen gemacht.
Ich habe mich einfach leiten lassen vom Klinikpersonal. Also man spricht ja viel über diese Gewalt bei der Geburt. Und das waren einfach so verschiedene Erlebnisse, wo ich sagen würde, das ist schon eine Form von Gewalt. Also dass man halt Oxytocin gespritzt bekommt, obwohl man gar nicht richtig weiß, was das für Auswirkungen hat.
Oder dass der Arzt ihr nach der ersten Geburt ungefragt einen Schönheitsstich verpasste. Er nähte ihren Vaginaleingang enger, damit es wieder schöner für ihren Mann sei. Nach diesen Erfahrungen war ihr klar, dass sie sich auf ihre dritte Geburt bewusster vorbereiten wollte. In dem Zusammenhang stieß sie auf Stephanie Fabry und ihr Angebot der Mother's Blessings.
Also die Traumreise, die habe ich auch noch so schön in Erinnerung. Das war ja irgendwie, sollten die Leute sich mit mir und dem Kind verbinden.
Während der Geburt?
Ja.
Genau, in der Traumreise habe ich erklärt, wie man das während der Geburt machen kann. Das heißt, wir haben uns mit ihr und mit dem Kind verbunden, mit dem Herzensfaden. Und das konnte man dann auch an dem Tag der Geburt machen.
Vor dem Ritual hatte Nadine Gänger für jede Freundin eine Kerze hergestellt, die die dann mit nach Hause nehmen konnten.
Und als es soweit war, hat Nadine uns Bescheid gesagt. Dann haben wir die Kerze angezündet und dann sind wir in eine tiefe Meditation gegangen und haben uns mit ihr und mit dem Baby verbunden.
Wenn jemand stirbt, dann gibt es in westlichen Gesellschaften klare Abläufe. Kirchliche Beerdigungen oder weltliche Trauerfeiern helfen beim Abschiednehmen. Im Vergleich dazu herrscht eine ziemliche rituelle Leere, wenn jemand ein Kind gebärt. In ihrer Doula-Ausbildung lernte Stephanie Fabry dann die Mother's Blessings kennen.
Das kommt ja alles von den Navajo und deswegen nennen wir das nicht Blessing Way, sondern Mother's Blessing und machen das ja auch ein bisschen anders.
Genau an diesem Punkt gibt es nämlich Kontroversen. Denn häufig werden die Mother's Blessings als Blessing Ways vermarktet und auch in sozialen Medien präsentiert. Blessing Ways sind aber ein komplexer Ritualzyklus der nordamerikanischen Navajo. Letztes Jahr im Mai erschien ein Artikel in der Tageszeitung Navajo Times. Er berichtete von einer Nicht-Navajo-Frau, die in England sogenannte Blessing Way-Zeremonien anbot. Daran gab es in der Navajo-Instagram-Community viel Kritik. Die Autorin Kiana Joe präzisierte das auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur. Es sei sogar im Gespräch, Nicht-Navajos ganz zu verbieten, an Blessing Ways in Navajo-Gemeinden teilzunehmen oder überhaupt Fragen darüber zu stellen. Dabei könnte man überspitzt sagen, westliches Mother's Blessing und Navajo Blessing Way, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. So erklärt es zumindest der Ethnologe Rainer Hattum, der viele Jahre zur spirituellen Welt der Navajo geforscht hat.
Der Blessing Way oder die religiösen Konzepte dahinter setzen ein jahrelanges Studium voraus. Das Herstellen eines bestimmten Medizinbündels, das eben auch Erden von diesen vier heiligen Bergen der Navajo aus dem Südwesten nimmt. Das ist sozusagen der kleine lokale Kosmos, auf den sich das alles bezieht. Und eben diese Figuren, die darin eine Rolle spielen, spielen ja in unserer Gesellschaft überhaupt keine Rolle, geschweige davon, dass keiner von uns diese Gebete und die Gesänge sprechen kann.
Heißt also, außerhalb der vier heiligen Berge der Navajo kann überhaupt keine Blessing Way-Zeremonie stattfinden. Und ausgebildet dafür sind ausschließlich Navajo. Warum wird trotzdem dieser Bezug hergestellt?
Natürlich haben in Anführungsstrichen traditionelle Kulturen den Nimbus, besonders alt und wertvoll und so zu sein. Und daher erkläre ich mir auch, dass man darauf Rekurs nimmt. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, ich lasse mich inspirieren oder das ist eine Navajo Blessing Way Zeremonie oder von dieser inspiriert, als wenn ich sagen würde, ja, ich sehe, du brauchst psychische Unterstützung, ich helfe dir, ich habe jetzt einfach meine Zeremonie dazu erschaffen. Da wird jeder sagen, nein, danke, dann gehe ich doch lieber zu meiner besten Freundin zum Beispiel.
Dabei gibt es genug Gründe zu sagen, ja bitte. Denn Rituale sind dazu da, Sicherheit bei großen Veränderungen zu stiften und anzuerkennen, wie wichtig sie sind. Genau darum geht es auch für Stefanie Fabri. Ihre Arbeit soll Frauen bei der Geburt stärken. Nadine Gänger konnte so ihre dritte Geburt viel bewusster erleben. Als die Wehen einsetzten, haben Nadine Gängers Freundinnen ihr Fotos von den angezündeten Kerzen geschickt. Das Armband, das sie gemeinsam an dem Abend geknüpft hatten, steckte in ihrer Tasche. Und die Karten mit Vorsätzen für die Geburt hat Nadine heute an einer Kordel über das Fenster im Esszimmer gehängt. Da, wo vor ein paar Monaten die Zeremonie stattgefunden hatte.
Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Ich höre auf meine Grenzen und kann auch Nein sagen. Ich weiß, was für mich gut ist und darf das auch äußern.
Die Zeremonie hat Gemeinschaft und Selbstbestimmung gestärkt. Und noch eine Veränderung ist Nadine Gänger aufgefallen. Es geht nicht mehr nur ums Kind, sondern auch um sie als Frau.
Also vorher war ja oft, hat jeder sich nur für das Kind interessiert. Und die Mutter hat noch manchmal Blumen gekriegt. Aber jetzt war so viel bewusster, dass die Frauen, die an dem Abend dabei waren, die haben auch immer wieder nach mir gefragt. Nicht nur nach dem Kind, aber auch nach mir.
Rituale, die sich nicht nur aufs Baby fokussieren, sondern eben auch denen im Blick nehmen, die es geboren haben. Das ist also eine echte Leerstelle. Vielleicht hat man das auch in den christlichen Kirchen inzwischen erkannt. Es gibt nämlich immer häufiger zum Beispiel Segensgottesdienste für Schwangere. Wir schauen heute aufs Gebären und auf die Geburt und wir fragen nach den spirituellen und religiösen Aspekten, die das Gebären hat. Und das möchte ich jetzt vertiefen im Gespräch mit Theresia Heimerl. Sie ist katholische Theologin und Professorin für Religionswissenschaften an der Universität Graz. Und die Fragen von Gender und Körper, das ist eines der Gebiete, mit denen sie sich besonders beschäftigt. Frau Heimerl, 250 Kilometer weg von Graz, auch in Österreich, nämlich im Dom in Linz, wurde im Juni eine kleine Holzstatue aufgestellt von der Künstlerin Esther Strauß. Die Statue zeigt Maria, die Mutter Jesu, und zwar genau in dem Moment, in dem sie tatsächlich gebiert. Die Statue heißt Crowning und das ist die Phase der Geburt, wo es ernst wird, wo also der erste Abschnitt vom Kopf des Kindes, meistens der Hinterkopf, aus dem Leib der Frau sichtbar wird. Die Figur stand nicht lang. Nach einer Woche haben Unbekannte den Kopf abgesägt und mitgenommen und die Statue so zerstört. Von Jesu, Mariens Sohn, singt man überall in Weihnachtsliedern. Das ist eine gebräuchliche Redewendung. Also wenn der Heiland, der Gott als Sohn einer irdischen Frau angebetet wird, dann muss er ja tatsächlich auch irgendwann und irgendwie geboren worden sein. Warum ist es dann ein Skandal, wenn man das tatsächlich zeigt?
Man muss ganz generell mit Blick auf Religionen sagen, absolute Selbstverständlichkeit ist Geburt in keiner Religion.
Sie ist immer symbolisch oder mythisch oder rituell aufgeladen. Und deshalb, und ich glaube, das spielt jetzt ein bisschen da hinein, ist Geburt auch immer wirklich quer durch die Religionen eingehegt durch bestimmte Normen. Wer darf dabei sein? Was muss man tun? Wann und wie erfolgt sozusagen die Absonderung der Frau? Wann darf sie zurück in die Gemeinschaft? Geburt hat immer ein erstaunlich differenziertes Reglement. Und das Skandalon entsteht ganz generell immer dort, wo gegen dieses Reglement verstoßen wird. Das gilt im Grunde auch in unserer säkularen Welt. Also hätte man diese Statue zum Beispiel im Parlament oder auf einem zentralen öffentlichen Platz in Österreich aufgestellt, bin ich mir sicher, es wäre noch mehr durch die Medien gegangen und es hätten sich noch mehr Menschen skandalisiert gefühlt, weil mehr Menschen über öffentliche Plätze gehen als in den Linzer Dom. Und was diese gebärende Maria betrifft, in Linz, diese Statue, das ist insofern ein besonderer Fall, als, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich die Kirche ja die richtige Umgebung für die Mutter Gottes ist. Die hat auch in fast jeder Kirche ein Bild oder eine Statue. Was hier skandalisiert, meine ich, ist die Verbindung von ganz konkreter Körperlichkeit und Geburtsvorgang, die sonst dem öffentlichen Blick vorenthalten sind. Und das mit einer religiösen Figur, die Maria ja ist, und einem religiösen Ort. Also ich denke, das Skandalon liegt wirklich darin, dass der öffentliche Raum und der sakrale Raum Kirche als unpassender Ort für diese Art von Darstellung empfunden wurden von manchen.
Hat das was damit zu tun auch, dass Maria ja sonst als Jungfrau gefasst wird überall, also im Glaubensbekenntnis, das alle christlichen Kirchen teilen, wird das so genannt. Auch die Heilige, die für Geburt und Schwangerschaft zuständig ist, ich habe sie nachgeschlagen, das ist die heilige Margarete, ist sehr dezidiert eine Jungfrau. Also, dass da auch nochmal diese spezielle Form von Körperlichkeit und von Sexualität da irgendwie mit Geburt vermischt wird, was den Umgang damit dann so schwierig macht?
Ja, das stimmt sicher. Wobei man auch unterscheiden muss zwischen Maria, da geht es bei dieser jungfräulichen Geburt wirklich darum, die Einzigartigkeit Jesu hervorzuheben. Also keine andere Frau kann gleichzeitig ein Kind gebären und Jungfrau bleiben. Das ist sozusagen die absolute Ausnahme. Und andere Jungfrauen in der christlichen Tradition wie Margarete, aber auch Agnes, Agatha, Barbara, da gibt es eine ganze Reihe so frühchristlicher Märtyrerinnen eigentlich, da geht es um was anderes. Bei der Jungfräulichkeit, da geht es nicht so sehr um Sexualität, sondern primär darum, dass diese Frauen sich weigern, in all diesen Legenden einen Heiden zu heiraten und stattdessen Christus als ihren Bräutigam ansehen. Das Interessante ist, und darauf möchte ich schon auch hinweisen, es gibt aber auch andere Legenden aus der gleichen Zeit, wo sehr explizit und wirklich sehr, sehr körperlich bei christlichen Frauen die nachgeburtliche Körperlichkeit beschrieben wird. Ganz, ganz spannend finde ich da die Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas. Die sind beide zum Zeitpunkt, als sie eben eingekerkert werden und dann in der Arena getötet werden, vor kurzem Mutter geworden. Und da wird ausdrücklich in der ganz offiziellen Legende auf die Milch, die von den Brüsten tropft und auf die, wie es dort wirklich heißt, von der Geburt gezeichneten Körper hingewiesen. Also wirklich sehr anschaulich, sage ich jetzt einmal. Und da geht es primär darum zu betonen, sogar solche Frauen, die gerade eine Geburt überstanden haben, sind bereit, in der Arena für Christus zu sterben. Also ich glaube, es ist nicht die Körperlichkeit an sich, die skandalisiert. Es ist eher eine Frage, wo zeige ich was und wofür, mit welchem Ziel, mit welchem Zweck.
Wenn wir jetzt den Blick vom Katholizismus noch ein bisschen weiten, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, gibt es religiöse Traditionen, die sich trotzdem mit der Geburt leichter tun?
Also historisch betrachtet, aber wirklich sehr lange zurückgehend, ja. Es gab tatsächlich in der Jungsteinzeit in einem Heiligtum in Anatolien eine Statue, also man hat noch Bilder davon und man geht davon aus, dass es auch eine Statue irgendwie dort gegeben hat, tatsächlich einer gebärenden Göttin mit weit gespreizten Beinen. Also das, was wir jetzt mit dieser Marienstatue eigentlich im Linzer Dom hatten, das gab es schon im Neolithikum. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass Geburt und Sakrales, Heiliges sehr gut zusammengepasst haben. Für heute fassbare Religionen oder eben praktizierte Religionen gilt eigentlich generell, dass Geburt immer eine Ausnahmesituation ist, die durch bestimmte Riten und Normen begleitet wird. Selbst die sogenannte natürliche Geburt bei indigenen Völkern, die wir doch recht irgendwie verklären oder wo wir meinen, das wäre so ganz natürlich, gerade da sieht man sehr schön, wie streng das alles geregelt ist. Wer darf dabei sein? In der Regel keine Männer. Wer muss dabei sein? Das sind in der Regel Frauen mit ganz bestimmten Funktionen. Wer setzt welche Handlung? Was muss man tun, damit eben das noch nicht Neugeborene und die Gebärende nicht von irgendwelchen bösen Geistern heimgesucht werden? Wie lange nach der Geburt muss die junge Mutter in dieser Abgeschlossenheit bleiben? Und wann wird das Kind an der Gemeinschaft vorgestellt? Also die Vorstellung, Geburt ist etwas, was man einfach so nebenher erledigt, ohne irgendwelche Einschränkungen, das kenne ich eigentlich aus keiner Religion.
Im Islam und im Judentum, da gilt ja für religiös praktizierende Menschen, die Geburt ist ein Ereignis, das unrein macht, nachdem eine Frau ihre Reinheit in einem kultischen Sinne verstanden erst wieder herstellen muss. Was kann man daraus für das Verständnis von Geburt ablesen?
Rein und unrein sind in beiden Religionen ganz zentrale Kategorien, nicht nur, wenn es um die Geburt geht, sondern auch beim Essen, bei Sexualität und bei Tod. Und generell gelten Körperflüssigkeiten, allen voran Blut, außerhalb des Körpers als unrein. Und Geburt geht natürlich mit solchen Körperflüssigkeiten einher, bis auch mehrere Wochen nach der Geburt. Und dementsprechend ist Geburt in so einem Symbolsystem von rein und unrein eine ebenso große Herausforderung wie der Tod. Das gilt übrigens auch in nicht monotheistischen Religionen wie den Hindu-Traditionen ganz stark oder auch im Buddhismus, weil beides, Geburt und Tod, die eigentlich stärksten Formen von Liminalität, also von Grenzerfahrung sind, die die Menschen kennen. Das heißt nicht, dass deswegen Geburt abgewertet wird. Also gerade Judentum und Islam schätzen Kinderreichtum sehr, sehr hoch. Da geht es wirklich um die konkrete Grenze, die bei einer Geburt auch überschritten wird und die eben eingehegt werden soll.
Ist das auch damit verbunden, welchen Stellenwert die Gebärenden, also meist Frauen, in der jeweiligen Kultur und Gesellschaft haben?
Natürlich hängt das zusammen, ist allerdings recht ambivalent. Einerseits wird eine Geburt eigentlich in allen Religionen als freudiges Ereignis für die Gemeinschaft, die konkrete, gefeiert. Das bedeutet ja auch, die Gemeinschaft besteht weiter durch eben das Neugeborene. Und andererseits ist es schon auch so bis heute, dass in traditionellen Kulturen der Frau ihr Status eigentlich erst abgesichert wird durch die Mutterschaft. Das ist natürlich ein sehr patriarchales Denken, also die Vorstellung, eine Frau ist erst etwas wert, wenn sie Mutter geworden ist. Das ist aber nicht unbedingt jetzt genuin religiös, sondern das sind einfach patriarchale Traditionen, die von der Religion übernommen werden, nicht kritisiert werden. Das Spannende ist, finde ich, auch da, dass das Christentum das gar nicht so eindeutig übernimmt eigentlich. Also das Christentum sagt im Unterschied eben zu den anderen monotheistischen Religionen ganz klar, natürlich ist eine Frau als Mutter wünschenswert und das gibt ihr auch Status und das ist auch ihre Aufgabe, also diese klassische Deutung. Aber es gibt eben auch den anderen Weg, der im Christentum sehr hoch gehalten wird, den der Jungfräulichkeit. Also es wird sozusagen das Ansehen oder der Wert einer Frau, um das jetzt sehr patriarchal zu sagen, von der Mutterschaft doch entkoppelt ein Stück weit.
Wobei Jungfräulichkeit natürlich das extrem andere Ende des Spektrums besetzt.
Genau. Aber es ist ein Unterschied eben zu Religionen, wo eine kinderlose Frau wirklich bis zu existenziellen Problemen bekommt, weil dann eben der Mann vielleicht eine andere heiratet und sie dann sozusagen in der zweiten Reihe steht. Und das gibt es im Christentum nicht. Da gibt es sozusagen die Auflösung, du kannst entweder oder sein.
Geburt und das Gebären hat ein großes Potenzial für die spirituelle Auseinandersetzung. Geburt ist aber auch eine große Herausforderung für jede Religion. Theresia Heimal war das, Religionswissenschaftlerin und katholische Theologin an der Universität Graz. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Geburt und Religion, die Zusammenhänge zwischen beiden, das ist unser Thema heute. Dazu möchte ich Ihnen gerne einen Vers aus der hebräischen Bibel vorlesen, aus den Psalmen, der Sammlung von Liedern und Gebeten. Im Psalm 90 heißt das, bevor die Berge geboren wurden und du unter Wehen Erde und Erdkreis geboren hast, durch alle Zeiten bist du Gott. Gott selber ist also hier diejenige, die gebiert. Das ist ein Gottesbild, das man in der Theologie gar nicht so häufig hört, wenn dann schon eher in einem Themengottesdienst, in dem es um Frauen oder um Schwangerschaft oder um beides geht. Viel häufiger redet die christliche Theologie über das Thema Tod und Sterben, über den Menschen als endliches Wesen und ganz besonders im Christentum über den Tod Gottes am Kreuz. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn man das mit dem Gebären mal wirklich ernst nimmt, wenn man also Gott und Mensch von der Geburt her denkt und nicht vom Tod? Die Antwort, da passieren durchaus aufregende Dinge. In den Details ist es natürlich komplizierter, aber Christian Find kann das Schritt für Schritt erklären.
Was ist die Pointe des Christentums? Im positiven Sinne würde ich immer sagen, es ist die Geburt, nicht das Kreuz. Ja, die Idee der Inkarnation.
Sagt Klaas Hösing, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Universität Würzburg.
Was ist das Faszinierende an dieser Idee, dass Gott Mensch wird? Naja, dass er im Grunde genommen das Leben selbst heiligt. Ja, das Leben als enorm wertschätzend darstellt. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn sie so ansetzen.
Hösing hat ein Buch mit dem Titel Lebenslehre, eine Theologie für das 21. Jahrhundert verfasst, in dem er eine neue christliche Ethik fordert. Dabei hat er sich auch von der programmatischen Schrift Hannah Arendts inspirieren lassen. In Via Activa, vom tätigen Handeln, schreibt die jüdische Politikwissenschaftlerin schon 1958.
Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen. Das heißt, zu handeln.
Für die evangelische Theologin Katharina von Kellenbach steckt darin sogar revolutionäres Potenzial.
In der Naturalität oder in der Neuschöpfung und damit in diesem Glauben taucht die Möglichkeit eines komplett Neuen auf. Also etwas, was nicht vorher existierte. Und das, sagt sie, ist die gute Botschaft, weil eben tatsächlich dieser Gott ist außerhalb des Geschöpflichen und macht das Unmögliche manchmal möglich. In jeder neuen Geburt besteht die Möglichkeit einer Revolution.
Von der Geburt her denken heißt also, ein Neuanfang ist möglich für jedes geborene Wesen. Doch da gibt es ein Problem. Die Vorstellung nämlich, dass jeder Mensch schon vor der Geburt eine Sündenlast mit sich herumträgt, die sogenannte Erbsünde. Der Kirchenvater Augustinus war es, der im 4. Jahrhundert nach Christus seine Erbsündenlehre entwickelte, auf die sich bis heute katholische wie protestantische Theologie beziehen. Das habe einen dunklen Schatten auf die frohe Botschaft von der Geburt Jesu geworfen, kritisiert Hösing. Augustinus, wie auch später der Reformator Martin Luther, beriefen sich auf die Erzählung vom sogenannten Sündenfall, Adam, Eva und der Apfel. Aber in dieser Geschichte aus dem ersten Buch Moses, Genesis Kapitel 1, ist von Sünde gar nicht die Rede.
Das Wort fällt gar nicht. Es fällt sehr viel später, nämlich erst in Genesis 4 in der Kain- und Abel-Geschichte.
Erzählt wird dort, dass Kain aus Neid seinen Bruder Abel erschlägt. Denn Gott nimmt nur das Opfer des Bruders an, nicht aber sein eigenes. Kain tötet Abel und damit das von Gott geschaffene Leben.
Und da würde man sagen, ja, da macht es vielleicht Sinn, von Sünde zu sprechen. Denn da geht es darum, dass ein Mörder oder ein Totschläger Thema ist und damit das Lebendige, also im Grunde genommen gegen den Schöpfer des Lebens, ein Aufstand gemacht wird.
Die Sünde steckt also nicht im Wesen des Menschen schon vor seiner Geburt. Sie erweist sich an seinen Taten, betont auch von Kellenbach.
Das ist mein Leben in einer Welt, in der Sünde im Sinne von schuldhaft verursachten Leiden mit eine permanente Realität ist. Und wenn ich an der Bettlerin vorbeigehe und kein Geld gebe oder überhaupt eine Bettlerin auf der Straße liegt, dann lebe ich in einer Welt, in der ich verstrickt bin. Und diese Verstrickung ist mit diesem Erbsündenbegriff mitgemeint, also nicht die individuelle Unzulänglichkeit.
Mit jeder Geburt eines Menschen mache Gott das Angebot, sich aus diesen Verstrickungen zu befreien. Das sei die Erlösung, die hier nicht vom Ende, dem Tod des Menschen gedacht werden müsse, sondern von seinem Anfang aus. Dann stehe weniger das individuelle Seelenheil im Vordergrund, sondern das Heil der gesamten Menschheit.
Erlösung ist ja durchaus auch in Richtung Befreiung. Nicht, jetzt habe ich es hinter mir, der Körper ist weg und ich gehe jetzt in den Himmel, sondern tatsächlich also eine Verheißung einer gerechten, friedlichen Welt. Also es geht nicht ums Jenseits, sondern es geht um Diesseits.
Eine neue Theologie, die von der Geburtsgeschichte ausgeht, klammert aber Fragen nach dem Jenseits nicht aus. Von Kellenbach macht das am Begriff der Transzendenz deutlich. Auch hier sei Transzendenz mehr in Bezug auf den Anfang des Menschen und nicht auf seinen Tod hin zu denken.
Wie wir Transzendenz beschreiben und erleben, bewegt sich weg von einer Erwartung an Himmel und Hölle, also eines Weiterlebens, einer Unsterblichkeit, einer Transformation in der Zukunft, hin auf die Transformation im Hier und Jetzt. Und wie wir Transzendenz im Hier und Jetzt erleben, welchen Ort wir schaffen, wo wir Transzendenz erfahren, finde ich, ist gerade in unserer Gesellschaft auch nochmal neu zu denken. Also wie passiert das, finde ich, ist nochmal eine wichtige Frage, als Kollektiv auch.
Hier eröffnen die neutestamentlichen Berichte vom Handeln Jesu, seinen Begegnungen mit Menschen und Aussagen über sein göttliches Wesen eine neue Perspektive, so Hösing.
Was Jesus auszeichnet, ist die Fähigkeit zur Resonanz. Er ist eine Art Spürwunder. Er spürt im Grunde genommen, wenn es Menschen schlecht geht. Jesus ist jemand, der diese Empathiefähigkeit und Resonanzfähigkeit hat, die außerordentlich ist. Das ist das Entscheidende.
Jesus selbst hat sich, so berichten es die Evangelien, Qualitäten erhalten, die ein Kind von Geburt an mitbringt. Eine klassische Erzählung berichtet von dem Streit unter den Jüngern, wer wohl ins Reich Gottes komme, also in die neue göttliche Wirklichkeit. Jesu Antwort ist ganz einfach: nur die, die so werden wie die Kinder.
Es ist ein Plädoyer für Resonanzfähigkeit, die wir im Alltag und im Älterwerden oft verlieren. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt nicht, dass man kindisch werden soll, sondern man soll, wenn sie so wollen, diese Resonanzoffenheit oder sie können auch sagen, eine affektive Betroffenheit ausbilden. Und da würde ich immer sagen, ja, in so gewendet ist das ein Spitzensatz für Lebenskunst. Und zu sagen, ja, werde oder versuch dir ein Stück weit diese Resonanzoffenheit zu bewahren, verlier dich aber nicht darin, geh klug mit Resonanzangeboten um und finde dann das Richtige für deinen Lebensweg.
Was verändert also das Denken vom Geborensein her? Vielleicht bringt es vor allem Hoffnung, dass nämlich jeder und jede von Geburt an alle Anlagen mitbringt, um aus dieser Welt eine bessere zu machen.
In der Praxis ist dieser Wechsel ja eigentlich schon vollzogen. Weihnachten, also die Geburt Jesu, die ist im kirchlichen Leben und auch sonst viel wichtiger als Ostern, Tod und Auferstehung Jesu. Ob das allerdings schon revolutionäres Potenzial hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Eine Geburt, das ist ein Anlass zur Freude, aber es ist auch eine hochgefährliche Situation für Mütter genauso wie für Kinder. Und es werden Kinder tot geboren. In Deutschland sind das im Jahr über 3000. Was kann in einer solchen Situation helfen? Astrid Wulff war in Lübeck unterwegs und hat mit einer Mutter gesprochen, bei der Schwangerschaft und Geburt kein glückliches Ende genommen haben.
Auf dem St. Lorenz-Friedhof in der Nähe des Lübecker Hauptbahnhofs ist ein Grabfeld besonders auffällig geschmückt. Mit Plüschtieren, bunten Windrädern und Engelsfiguren. Jasmin Marek zeigt auf einen bemalten Stein.
Das ist der Stein mit dem Bären und den Luftballons. Den hat meine Schwiegermutter malen lassen von einer Bekannten. Und ich habe den Engel, auf dem steht, hab dich lieb. Hier ist mein Sternkind begraben, mein zweiter Sohn. Und es ist natürlich dann schon ein Ort, um ihm nahe zu sein und bei ihm zu sein.
Hier an dieser Grabstelle werden Kinder bestattet, die im Mutterleib gestorben sind und dabei weniger als 500 Gramm gewogen haben. Etwa im sechsten Schwangerschaftsmonat wird dieses Gewicht erreicht. Fehlgeburten passieren oft. Laut Schätzungen des Berufsverbands der Frauenärzte erlebt etwa jede dritte Frau mindestens eine in ihrem Leben. Wie auch Jasmin Marek, die im September 2021 im vierten Monat schwanger war.
Ich wusste schon auf dem Weg ins Krankenhaus, dass das kein gutes Ende nehmen wird, weil mir ist zu Hause die Fruchtblase geplatzt. Und naja, man liegt da im Krankenhaus, ist irgendwie nicht vorbereitet auf die Situation und hat sich damit im Vorwege ja auch nie auseinandergesetzt.
Die Ärztinnen und Ärzte und eine Seelsorgerin an der Lübecker Uniklinik haben Jasmin Marek nach ihrer Fehlgeburt erklärt, dass sie ihr Sternkind auf dem Friedhof St. Lorenz bestatten lassen kann. In der Lübecker Uniklinik werden Fehlgeburten betroffener Frauen, die sich für eine Bestattung entscheiden, 3 Monate lang verwahrt. Dann werden sie vom Bestatter abgeholt und verbrannt und bestattet. Für das kostenlose Angebot kooperieren Uniklinik, Bestattungsunternehmen und der Kirchenkreis miteinander. 4-mal im Jahr wird die Asche von Sternkindern im Rahmen einer besonderen Trauerfeier in einer gemeinsamen Urne beerdigt. Für Jasmin Marek war der Gottesdienst und die Andacht der Pastorin wichtig, um Abschied nehmen zu können.
Sie konnte jeden, also zumindest mich, auf jeden Fall damit abholen, obwohl ich jetzt nicht gläubig bin. Ich konnte mich aber in ihren Worten wiederfinden und konnte dadurch auch wirklich Trost finden. Und dann sind wir dann gemeinsam hier zu dem Sammelgrab gegangen und haben unsere Kinder beerdigt.
Was ihr half, die Zeit durchzustehen, dass sie für ihren damals 2,5-jährigen Sohn da sein musste und die Unterstützung ihres Mannes und der Familie. Wichtig waren auch die Gespräche in der Trauergruppe für Eltern, die wie sie in der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihr Kind verloren hatten.
Das hat mir in meiner Trauer, ich glaube, am allermeisten wirklich geholfen, dass es Eltern gab, die einfach dasselbe durchgemacht haben wie ich. Jeden Schmerz, jeden Frust, jede Wut.
Kinder, die bei der Geburt mehr als 500 Gramm wiegen, gelten aus medizinischer Sicht nicht als Fehlgeburten, sondern als Totgeburten. Sie müssen in Schleswig-Holstein in einem eigenen Grab oder einer eigenen Urne beigesetzt werden. Die kleineren, nicht bestattungspflichtigen Fehlgeburten werden an Gedenkorten wie diesen hier begraben. Ab welchem Gewicht im Mutterleib gestorbene Kinder bestattet werden müssen, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Meist liegt es bei 500 oder 1000 Gramm. In manchen Ländern gibt es dazu eine Pflicht, Eltern über die Möglichkeiten, ihre Sternkinder bestatten zu lassen, zu informieren, in anderen nicht. Auch an anderen Kliniken und Krankenhäusern sind würdevolle Bestattungen von Fehlgeburten üblich, indem regelmäßig die Asche in Sammelurnen anonym beigesetzt wird. Viele Kliniken bieten auch regelmäßig Trauerfeiern für Eltern von Sternenkindern an. Pastorin Mareike Hansen von der Lübecker Laurentius-Gemeinde, wo auch Jasmin Mareks Kind bestattet wurde, ist froh, dass es Trauerorte schon für die ganz früh im Mutterleib gestorbenen Kinder gibt.
Und dieser Ort hat so viel Kraft, weil er weiter davon erzählt, dass es diese Allerkleinsten gab und dass auch immer noch ein Gedenken stattfinden kann. Eben auch nach 20 Jahren darf man hier auch noch sitzen und in Ruhe sich besinnen und traurig sein.
Die Pastorin und Seelsorgerin für trauernde Eltern hat den Eindruck, dass die Themen Früh- und Totgeburt weniger tabuisiert sind als früher, als Frauen noch viel mehr mit sich selbst hatten ausmachen müssen.
Weil die Gesellschaft überhaupt nicht dazu bereit war, das als einen Trauerfall anzuerkennen. Und dass heute das Gott sei Dank mehr ins Bewusstsein rutscht, was das auch mit einer Frau macht. Also der körperliche und seelische Schmerz, der bei dir so einem Schicksalsschlag irgendwie mit eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist mehr ans Bewusstsein gekommen. Und deswegen, glaube ich, solche Orte zeigen das einfach, dass es auch eine Würdigung erfährt.
Die Pastorin und Trauerseelsorgerin Mareike Hansen erlebt in ihrer Arbeit oft, dass Mütter manchmal erst nach einem Jahr nach einer Fehl- oder Totgeburt zu ihr kommen und reden wollen.
Weil sie sagen, jetzt ist es irgendwie, falle ich gerade ins Bodenlose. Am Anfang sind noch alle da und kümmern sich und sind voller Mitgefühl. Aber irgendwann ist eine ganz starke Druck und eine Erwartungshaltung vom Umfeld, auch von den eigenen Eltern. So, jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt ist langsam noch mal wieder gut.
Dabei gehe es eben auch anders, sich Zeit für die Trauer zu nehmen, auch wenn das ungeborene Kind nur wenige Monate oder gar Wochen wachsen konnte. Und den Verlust in die Familie zu integrieren. Wie das gehen kann, beobachtet Jasmin Marek hier auf dem Friedhof immer wieder.
Sieht man ja auch anhand der Grabstätte selber, dass da ja auch viele Kuscheltiere, Autos, selbstgemalte Bilder, also auch von Geschwisterkindern, Windmühlen. Also ich sehe hier auch öfter wirklich Familien mit ihren Kindern, die dann auch hier nochmal ihrem Kind nahe sind und auch mit Geschwisterkindern. Und tatsächlich ist das für sie natürlich auch ein schöner Ort und es gehört ja auch dazu. Es sind ja ihre Geschwister.
Jasmin Marek ist etwa alle 2 Monate hier am Grabfeld für totgeborene Kinder. Immer dann, wenn sie die Trauergruppe besucht, die ihr nach wie vor hilft, den Verlust zu verarbeiten. Die vielen Blumen, Figuren und Abschiedsgrüße erinnern sie daran, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine ist. Das gibt ihr Trost, einerseits.
Es ist grausam zugleich, weil man dann halt denkt, wie viele Eltern müssen dasselbe Leid durchleben, was man selber durchlebt hat. Aber es ist halt irgendwie schön zu wissen, dass die Kinder nicht alleine sind. Dass mein Kind sozusagen nicht alleine hier ist, sondern mit anderen Kindern.
Geburt ist und bleibt eben eine absolute Grenzsituation. Und, das darf man nicht vergessen, bei allen Risiken auch eine überwältigende Erfahrung und damit ein Thema für Religion und Spiritualität, ganz unabhängig von den Möglichkeiten moderner Medizin. Religionen können Sie natürlich auch im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Religion Ihr Ding ist, dann würde ich Ihnen die Sendung Tag für Tag ans Herz legen. Die hören Sie werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.